Wie schön, dass wir solche Lieder gemeinsam singen dürfen, oder? Der Tod ist besiegt. In einer Strophe hieß es, der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich fand es am Anfang so schön, dass wir uns das gegenseitig zusagen. Deswegen sage ich es euch nochmal. Der Herr ist auferstanden. Amen. Das feiern wir heute. Wie schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute an diesem Ostersonntag. Und mit dieser Botschaft von der Auferstehung Jesu. Ich denke, und ich vermute, dass für viele von uns das doch relativ normal und selbstverständlich geworden ist, dass wir an die Auferstehung Jesu denken und das auch feiern. Schließlich ist Ostern jedes Jahr und ich hoffe auch, dass wir hier in der Gemeinde nicht nur an Ostern über die Auferstehung Jesu reden. Es kann sein, dass das für uns zu etwas Selbstverständlichem geworden ist. Aber ich glaube, es ist gut, sich immer wieder neu darauf zu besinnen, dass es eigentlich verrückt ist, was wir gerade bekannt haben. Wir leben nämlich in einer Welt, in der nicht das Leben herrscht, sondern der Tod. Ich denke, das ist uns in den letzten Monaten und Jahren besonders deutlich vor Augen. Wenn du Nachrichten liest, dann ist das kein Geheimnis. Fast jeden Tag, wenn ich reinschaue, geht es irgendwie um die Krisen und die Kriege in dieser Welt. So, wir feiern heute Ostern, im Nahen Osten fliegen Raketen. Der Krieg in der Ukraine geht weiter, Bürgerkrieg im Sudan, Terror in Nigeria und die Liste ist leider lang, überall sterben Menschen. Das heißt, nicht das Leben herrscht in dieser Welt, sondern der Tod. Und dabei müssen wir gar nicht in andere Länder oder zu anderen Menschen schauen, um das zu sehen, sondern der Tod herrscht über jeden Menschen, auch über uns. Jeder Mensch stirbt, egal wie reich oder arm er ist, egal wie mächtig oder schwach er ist, egal ob wir in Krisengebieten leben oder hier in Deutschland sind. Der Tod ist der Endgegner, der auf jeden wartet. Die Bibel sagt über uns Menschen, wir sind Staub und wir werden wieder zum Staub zurückkehren. Und es kommt daher, dass wir als Menschen uns gegen Gott gestellt haben. Wir haben einen Schöpfer und wir rebellieren gegen ihn und deswegen müssen wir sterben. Und deswegen ist es verrückt, dass wir Ostern feiern dürfen. Und deswegen ist es so genial, dass wir bekennen dürfen, dass Jesus auferstanden ist. Er hat das geschafft, was kein Mensch kann. Er hat den Tod besiegt. Alfred hat das schon kurz zusammengefasst. Wir haben vorgestern Karfreitag gefeiert und an seinen Tod gedacht. Und heute feiern wir, dass das Grab leer ist. Wir haben das gerade gesungen, wir haben es auch im ersten Lied gesungen. Jesus ist der Morgenstern, der aufgegangen ist. Er ist der lebendige Gott. Und wir wollen uns jetzt einen Bibeltext gemeinsam anschauen, wo wir genau das sehen dürfen. Wir wollen nicht einen Bericht aus den Evangelien lesen, wo es um die Auferstehung geht, sondern ich habe euch einen Text aus der Offenbarung mitgebracht. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag gerne mit mir auf. Offenbarung 1, die Verse 12 bis 20. Wenn du keine Bibel hast, dann schenken wir dir eine. Wenn du heute keine dabei hast, dann liest du hier auf der Folie mit. Offenbarung 1, die Verse 12 bis 20, lesen wir gemeinsam Gottes lebendiges Wort. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu meinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind die sieben Engel, sind die Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass wir dein lebendiges Wort jetzt lesen und hören dürfen. Und wir beten, dass du uns dein Wort aufschlüsselst, dass wir es verstehen, was du uns sagen möchtest, dass wir Christus sehen und dass wir ganz neu staunen dürfen über die Auferstehung. Schenk, dass wir dich erkennen und dass wir vor dir niederfallen und dich anbeten. Amen. Ich habe diesen Text überschrieben und auch diese Predigt überschrieben mit Schau auf den Auferstandenen. Wir lesen in diesem Text, dass Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, in diesem Text dem Auferstandenen begegnet. Er sieht Jesus und er hört auf seine Stimme. Und meine Hoffnung ist, wenn wir jetzt die nächsten 40 Minuten diesen Text gemeinsam anschauen, dass wir genau das Gleiche erleben wie Johannes. Dass wir Christus sehen und dass wir auf seine Stimme hören. Mit dem Ziel, dass wir vor ihm niederfallen und ihn ganz neu anbeten, als den auferstandenen Herrn. Und wir wollen uns diesen Text in zwei Schritten gemeinsam anschauen. Das seht ihr auf der Folie. Erstmal die Verse 12 bis 16, sein Aussehen. Das wird auch der Schwerpunkt dieser Predigt sein. Wie schaut Jesus aus und was bedeutet das? Und dann ein zweiter, kürzerer Punkt, die Verse 17 bis 20, seine Worte. Was sagt er über sich selbst und was steckt dahinter? Und da schauen wir uns vor allem die Verse 17 und 18 an, nur dass ihr euch später nicht wundert, die letzten beiden lassen wir aus oder ich erwähne sie nur kurz. Beginnen wir direkt mit dem ersten Punkt, Jesu Aussehen. Wenn ihr eure Bibeln habt, dann dürft ihr gerne mal mit ihm hier reinschauen. Ab Kapitel 1, Vers 9 beginnt quasi dieser Sinnabschnitt, den wir uns gemeinsam anschauen. Johannes wird von Jesus beauftragt. Und erstmal sagt in diesem Vers Johannes ein paar Takte über sich selbst. Er verrät uns, wo er wohnt. Er ist nämlich auf die Insel Patmos verbannt. Diese Insel ist im Mittelmeer zwischen Griechenland und der heutigen Türkei. Und er sagt, er wurde verbannt, weil er Bürger in Gottes Reich war. Deswegen musste er Bedrängnis erleben, deswegen musste er im Glauben ausharren. So stellt Johannes sich vor und dann ab Kapitel 1, Vers 10 berichtet Johannes, was er erlebt hat. Er sagt, er war im Geist, das heißt, er hatte eine Vision, er konnte Gottes unsichtbare Welt sehen. Und dann hat er eine gewaltige Stimme gehört, die zu ihm gesagt hat, Vers 11, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind. Nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Also Johannes bekommt seinen Auftrag von Jesus, seinem Herrn. Er soll ein Buch schreiben, das ist die Offenbarung, und sie richtet sich an sieben Gemeinden, die wir auch gerade vorgelesen haben. Sieben Gemeinden in der heutigen Türkei, damals Kleinasien. Und nachdem Jesus jetzt diese gewaltige Stimme, diesen Auftrag von Jesus gehört hat, fragt er sich natürlich, wer redet da eigentlich mit mir? Und deswegen steht am Anfang unseres Textes, und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Also er dreht sich um und dann sieht er auf einmal den Herrn, der gerade mit ihm spricht. Lesen wir weiter in Vers 12. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Also das Erste, was Johannes sieht, ist goldene Leuchter. Und ab jetzt ist es in unserem Text so, dass wir einige Bilder bekommen. Bilder, die vielleicht erst gar nicht so leicht zu verstehen sind, aber ich denke, wir schaffen das gemeinsam. Und es sind Bilder, in denen eine tiefere Bedeutung steckt. Als Erstes diese Leuchter. Leuchter waren Ständer, auf denen einzelne Lampen gesetzt waren. Ich vermute mal, ihr habt alle schon mal diesen typischen jüdischen Leuchter gesehen, der damals im Tempel war. Ein Leuchter mit sieben Armen. Das ist bis heute auf unterschiedlichen antiken Sachen zu finden. Und im Alten Testament war es eben so, dass Gott seinem Volk Israel den Auftrag gegeben hat, dass sie im Tempel so einen Leuchter aufstellen sollten. Und das war im Heiligen. Und das bedeutet, dieser Leuchter, wenn jüdische Leser das gelesen haben, dann stand dieser Leuchter für die Gegenwart Gottes. Also das war das Erste, was Johannes hier sieht. Ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Aber in unserem Text hat dieser Leuchter noch eine tiefere Bedeutung. Das ist ganz am Ende unseres Textes in Vers 20. Dort steht, dass diese Leuchter oder dass die Leuchter für 7 Gemeinden stehen, an die dieses Buch ja auch gerichtet ist. Und letztlich kann man sagen, dass diese 7 Gemeinden übertragen für alle Gemeinden in der Welt, für die weltweite Gemeinde Jesu steht. Und das hat Johannes oder das hat Jesus hier nicht neu erfunden in Vers 20, sondern das kommt aus dem Alten Testament. Es gibt einen kleinen Propheten, der heißt Sacharja. Und in Sacharja 4, dort kommt auch schon so ein Leuchter vor. Dieser Leuchter wird als Bild benutzt, um Gottes Volk zu beschreiben. Also Israel ist wie ein großer Leuchter, der Öl braucht, um für Gott zu leuchten. Und Sacharja 4 macht dann deutlich, dieses Öl, was das Volk Gottes braucht, ist Gottes Geist. Sie brauchen Gottes Geist, um in der Welt zu leuchten. Und versteht ihr, genau dieses Bild, das wird jetzt auf die Gemeinde Jesu Christi bezogen. Sie haben den Geist Gottes, der sie zum Leuchten bringt. Und die Gemeinden leuchten in einer finsteren Welt, um auf Gott zu verweisen und um Gottes Gegenwart zu den Menschen zu bringen. Aber Johannes sieht nicht nur diese goldenen Leuchter, sondern er sieht etwas noch viel krasseres. Vers 13, da sah ich mitten unter den Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Sohn des Menschen oder Menschensohn, je nach Übersetzung, ist eine typisch biblische Formulierung. Wenn man das im Alten Testament findet, dann ist es meistens so, dass damit einfach ein Mensch gemeint ist. Ein Menschensohn, ja, halt ein Mensch. Und es ist aber ganz interessant und wichtig für uns zu wissen, wenn Jesus in den Evangelien von sich selber gesprochen hat, dann war Menschensohn seine Lieblingsbezeichnung. Das heißt, er hat meistens von sich in der dritten Person als dem Menschensohn gesprochen. Und diese Beschreibung hat Jesus aus dem Alten Testament genommen, aus dem Buch Daniel. Daniel ist wieder so ein Prophet, ähnlich wie Johannes ein Prophet war. Auch Daniel hatte Visionen, wo er Gottes unsichtbare Welt sehen konnte. Und in Daniel 7, Vers 13 und in Daniel 10, Vers 16 kommt dabei ein himmlisches Wesen vor, das dem Sohn des Menschen gleicht. Man kann es nachlesen in Daniel 7 und Daniel 10, das kannst du vielleicht zu Hause mal machen. Dieses himmlische Wesen, das wird von Gott geehrt und es bekommt von Gott Macht über die ganze Welt. Das bedeutet, wenn in unserem Text steht, dass dieses Wesen dem Sohn des Menschen glich, dann ist das genau diese Person, dieses Wesen. Jesus ist dieses göttliche und dieses mächtige Wesen. Er hat göttliche Macht, er hat göttliche Würde, er verdient alle Ehre. Und das sieht Johannes dadurch, dass er ihn als den Sohn des Menschen sieht. Und wir haben ja gerade auch am Anfang von Vers 13 gelesen, wo sich dieser Sohn des Menschen befindet. Es steht dort, er ist mitten unter den Leuchtern. Das heißt, er ist mitten in seinen Gemeinden. Er ist mit seinen Nachfolgern unterwegs. Er weiß, wo sie sind. Er ist mit dabei und er hat ganz enge Gemeinschaft mit ihnen. Und genau das ist eigentlich auch ausgedrückt in diesem Bild von einem Leuchter. Für uns ist das vielleicht heute schwer zu verstehen. Wir sind heute Morgen hierher gekommen in den Gottesdienstsaal und die Ersten, die ankommen, wahrscheinlich die Techniker, die machen einfach den Lichtschalter an und dann ist es hell. Aber damals, wenn sich die Juden im Tempel getroffen haben, da hatten sie ja keine Elektrizität. Sie brauchten einen Leuchter, der ihnen leuchtet. Und es war so, dass es damals einen wichtigen Priester gab, der sich nur um diesen Leuchter gekümmert hat. Jeden Morgen neu hat er ihn gereinigt. Er hat die Reste vom verbrannten Docht und vom verbrannten Öl entfernt und er hat frisches Öl nachgefüllt. Und so hat sich dieser eine Priester intensiv um diesen Leuchter gekümmert. Warum sage ich das? Genau das macht Jesus auch. Jesus ist ein Priester, der sich um seine Leuchter kümmert. Er kümmert sich um seine Gemeinden, um uns. Das sind wir. Jesus ist da. Er beschenkt uns auch heute mit seiner Gegenwart, mit seiner Fürsorge und seinem Schutz. Und so wie das der Priester mit diesem Leuchter gemacht hat, Jesus reinigt uns. Das heißt, er korrigiert uns. Er spricht Missstände an. Er ermahnt uns. Und er nimmt auch weg, was uns schadet. Und gleichzeitig ist Jesus einer der uns erbaut und der uns ermutigt und der uns neue Kraft schenkt und stärkt. Jesus weiß genau, was wir brauchen. Er gibt uns das Öl, er gibt uns den Heiligen Geist. Und so sorgt Jesus dafür, dass wir leuchten. Dass wir leuchten in einer finsteren Welt. So kümmert sich der Sohn des Menschen um seine Leuchter. Und in den nächsten Versen, wir schauen uns jetzt die nächsten Bilder an, sehen wir, wie dieser Sohn des Menschen noch weiter beschrieben wird. Und in diesen Bildern steckt wieder, wer er ist. Das Erste, was wir über ihn lernen, das steht noch ganz am Ende von Vers 13. Dort heißt es, er ist bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Heutzutage ist es ja auch noch so, dass die Kleidung, die man trägt, oft schon verrät, wer man ist. Also meine Frau Hanna, die heute hier vorne neben mir sitzt, und ich, wir haben das letztes Jahr einmal so erlebt. Wir sind so an irgendeinem schönen sonnigen Tag unseren typischen Spaziergang gelaufen, so einmal ums Festspielhaus herum, so ungefähr. Und wir waren halt ganz alltäglich in unseren normalen Klamotten, die wir zu Hause tragen, unterwegs. Da habe ich jetzt meistens nicht so einen Sakko an, sondern eher so eine Jogginghose, ganz entspannt. Damit kann man ja auch gut spazieren. Und als wir dann so unsere Route laufen, kommt uns auf einmal ein Mann entgegen, der mega schick angezogen ist. Ja? Hat so ein richtig schönes Sakko an. Und wir laufen so an dem Mann vorbei und ich sehe so, wer er ist. Und ich nur so, grüß Gott. Stellt sich raus, es war der Oberbürgermeister von Bayreuth. Ja? Und der Unterschied hätte nicht größer sein können. Wir laufen in Jogginghose und er kommt mit einem Sakko entgegen. Wie war Jesus angezogen? In heutiger Sprache würden wir sagen, er kam nicht in Jogginghose, sondern in einem maßgeschneiderten Anzug. Und das ist krass, wenn wir mal bedenken, was wir gerade feiern. Erst vor 2 Tagen haben wir an Karfreitag gedacht. Was ist da mit Jesu Kleidung passiert? Sie wurde ihm weggenommen. Er wurde entblößt. Er wurde ausgezogen, damit er gedemütigt wird. Und jetzt sehen wir, was für eine Kleidung er heute trägt. Er trägt wieder ein Gewand, das er verdient. Wisst ihr, so ein langes Gewand, das bis zu den Füßen reichte, das war damals etwas, was Könige oder andere wichtige Menschen getragen haben. Tatsächlich können wir das im 2. Buch Mose nachvollziehen. Dort wird gleich mehrmals gesagt, wer solch ein Gewand getragen hat, das bis zu den Füßen reicht. Das waren Priester. Das heißt, wir sehen wieder, Jesus ist Priester. Was heißt das? Das bedeutet, Jesus dient Gott zum Segen für Menschen. Er ist bei Gott, er ist jetzt im himmlischen Tempel, er dient Gott zum Segen für seine Gemeinde. Er tritt für uns ein, jetzt gerade. Er ist der lebendige Gott, wir feiern Ostern. Er betet für uns. Er verteidigt uns vor den Angriffen des Feindes. Er ist unser Anwalt, der uns rettet vollkommen. Sein Gewand zeigt, dass er Priester im Himmel ist. Und so tut das auch die letzte Beschreibung in Vers 13 ganz am Ende. Dort steht, er war um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Auch das ist wieder etwas aus dem Alten Testament. Priester haben so einen goldenen Gürtel getragen. Wenn du das nachlesen willst, 2. Mose 28, Vers 8 und 39, Vers 5. Und auch im Buch Offenbarung kommt dieses Bild vor, etwas später in Kapitel 15. Dort lesen wir von Engeln, die im himmlischen Tempel sind und die Gott dienen. Und auch sie haben so einen goldenen Gürtel um die Brust. Das heißt, wir sehen wieder, auch am Ende von Vers 13, Jesus ist der himmlische Hohepriester. So haben wir jetzt gesehen, wie Johannes in seiner Vision die Kleidung von Jesus beschreibt. Und da steckt schon viel drin. Und jetzt geht's um seinen Körper. Lest mit mir Vers 14. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Wir wissen ja aus den Evangelien, dass Jesus gar nicht so alt geworden ist in seinem Leben hier auf der Erde. Er war ungefähr 30 und deswegen kann es uns wundern, dass er schon weiße Haare hat. Das ist eigentlich untypisch. Aber hier ist es ja nicht mehr der Mensch Jesus auf der Erde, sondern er ist verherrlicht, er ist im Himmel. Und mit seinen weißen Haaren ist vor allem nicht sein Alter gemeint, sondern diese Beschreibung kommt wieder aus dem Alten Testament. Aus Daniel 7, Vers 9. Dort sieht Daniel einen Hochbetagten und das Haar seines Hauptes war wie reine Wolle. Und das ist schon im Alten Testament eine Beschreibung für Gott. Nicht, weil Gott ein alter Opi ist, der schon graue Haare hat. Nein, damit ist ausgedrückt, dass Gott unendlich alt ist. Er ist ewig. Und wir sehen wieder, genau diese Beschreibung wird jetzt in unserem Text auf Jesus bezogen. Das bedeutet, Johannes stellt Jesus auf eine Stufe mit Gott dem Vater. Jesus ist die zweite Person des dreieinigen Gottes. Er ist der ewige Herr und Gott. Und dadurch, dass er weiße Haare hat, ist ausgedrückt, dass er rein ist und dass er heilig ist, weil er Gott ist. Und genau das ist auch am Ende von Vers 14 gemeint. Wir sehen, wie seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Auch das kommt aus Daniel 10, Vers 6. Und wahrscheinlich wisst ihr alle oder die meisten von euch aus eurem Bibelwissen, dass immer da, wo oder sehr häufig da, wo Gottes Erscheinung irgendwie sichtbar wird, dass das mit Feuer verbunden ist. Denkt mal daran, wie Mose Gott im brennenden Dornenbusch begegnet ist. Oder ein bisschen später, Gott trifft sich mit seinem Volk Israel am Berg Sinai. Und was ist mit dem Berg? Der brennt. Ein Ausdruck von Gottes Gegenwart. Das heißt, alles in unserem Text ruft uns zu, Jesus ist der wahre Gott. Und mit diesen Augen als Feuerflammen ist hier ein Punkt ganz besonders betont. Ein bisschen später in Offenbarung 19 wird Jesus in einem etwas anderen Bild beschrieben, wo wir aber das Gleiche nochmal sehen. Dort ist Jesus beschrieben, dass er auf einem weißen Pferd sitzt. Sein Name ist der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Und dann kommt's, seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Also in Offenbarung 19 genau das gleiche Bild wie hier. Und durch diese Parallele erkennen wir, Jesus ist der Richter. Er hat Augen als Feuerflammen, weil er der Richter der Welt ist. Er ist der, vor dem sich jeder Mensch eines Tages verantworten muss. Jesus wird eines Tages alles Böse bestrafen. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Jesus ist der Richter. Und dieser Richter, der wird in Vers 15 noch ein bisschen weiter beschrieben. Dort heißt es, und seine Füße waren wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Also seine Füße sind wie Erz, das so heiß geworden ist, dass es glüht, dass es leuchtet. Und heißes Metall in der Bibel ist eben ganz oft ein Bild für Reinheit. Das bedeutet, Jesus als Richter ist nicht einer, der sich bestechen lässt, der demjenigen Recht gibt, der ihm irgendwie am meisten Geld in die Tasche reinsteckt. Nein, Jesus ist gerecht und er richtet gerecht. Und dieser Richter hat nicht irgendwie so eine leise Stimme, die keiner hört, an die sich niemand hält, sondern seine Stimme ist wie das Rauschen vieler Wasser. Ich musste da in der Vorbereitung an einen Urlaub denken. Da war ich noch ein relativ kleines Kind, so ein paar Jahre alt. Und da waren wir als Familie ein paar Mal in Südfrankreich. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir einmal dort gerade ankamen, nach einer langen Autofahrt. Und wir sind direkt zum Meer gekommen und sind zum Meer gelaufen. Und die Wellen des Meeres, die waren größer als ich. Und das war für mich total beeindruckend. Ich habe da als Kind, glaube ich, das erste Mal gemerkt, wie gewaltig das Meer ist, wie viel Kraft es hat. Und diese Wellen, wenn die dann gebrochen sind am Ufer, dann war das ein lautes Rauschen. Und so können wir uns das vielleicht ein bisschen vorstellen. Hier im Text heißt es, die Stimme von Jesus war das Rauschen vieler Wasser. Das bedeutet, Das waren nicht nur so Wellen, die so vielleicht einen Meter hoch sind, sondern das war wie Tsunami-Wellen, die brechen und die wahnsinnig laut sind. Jesu Stimme ist laut, sie ist mächtig, sie ist kraftvoll. Kennst du das, wenn jemand spricht und alle anderen hören zu und sie können einfach nichts mehr sagen? Bei Jesus ist das viel mehr so. Wenn er spricht, muss alles andere schweigen. So gewaltig ist Jesus als Herr und als Richter. Und wir haben noch einen letzten Vers, Vers 16, wo wir auf Jesus schauen dürfen und über ihn staunen können. Lesen wir nochmal Vers 16. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Wir haben hier 3 letzte Beschreibungen über Jesus. Das erste, in seiner rechten Hand sind 7 Sterne. Auch das ist wieder etwas, was später in Vers 20 vorkommt und uns noch näher erklärt wird. Diese Sterne sind Engel, steht dort. Entweder sind damit menschliche Boten gemeint, zum Beispiel Boten, die die Offenbarung als Buch dann zu den Gemeinden gebracht haben. Oder, das ist die andere große Meinung, es sind damit tatsächlich himmlische Engel gemeint, die irgendeine Aufgabe in der Gemeinde haben. Wie dem auch sei, in jedem Fall repräsentieren diese Engel die Sterne, also diese Sterne im Himmel, die Gemeinden auf der Erde. Ja, es sind Engel, es sind Sterne im Himmel, ne, und es ist quasi ein Bild für die Gemeinden, die sich auf der Erde befinden. Und wir lesen hier in unserem Text, dass Jesus diese Sterne in seiner rechten Hand hält, ja, in seiner starken Hand, mit der er sich um sein Volk kümmert. Und die letzte Beschreibung oder die vorletzte Beschreibung in der Mitte von Vers 16 ist, dass wir lesen, aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Auch das kommt wieder aus dem Alten Testament, diesmal aus Jesaja. Ich lese euch 2 Stellen vor. In Jesaja 11 wird Jesus beschrieben als einer, der die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten wird. Und in Jesaja 49, das ist ein Lied über Jesus, dort steht in Vers 2, Gott hat seinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Und die Offenbarung greift das auf, nicht nur in diesem Text, sondern noch 4 andere Male, unter anderem wieder in Offenbarung 19, Vers 15, wo steht, dass Jesus mit diesem Schwert die Heidenvölker schlagen wird. Und auch das war ein Bild, womit die Menschen damals viel anfangen konnten. Damals waren ja die Römer an der Macht und es gab an allen wichtigen Orten römische Soldaten, die ihre römischen Schwerter hatten. Und die Menschen damals wussten ganz genau, wie viel Schaden diese Schwerter anrichten können. Und wisst ihr, was wir über Jesus lernen? Sein Schwert ist viel mächtiger. Mit seinem Schwert kann er viel mehr tun. Es sind seine Worte, mit denen er eines Tages die Welt richten wird. Und wir sehen am Ende von Vers 16 noch eine letzte Beschreibung für Jesus. Es heißt dort, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Es ist kein Geheimnis, dass die Bibel das Aussehen von Gott oft wie ein helles Licht beschreibt. Wir denken da zum Beispiel an die Verklärung von Jesus. Jesus geht mit 3 seiner Jünger auf einen Berg und auf einmal fängt er an zu leuchten. Das bedeutet, die Jünger sehen auf einmal, wer Jesus wirklich ist, der wahre Gott. Oder wir kennen die Geschichte von Saulus, als er gerade die Christen verfolgt und auf dem Weg nach Damaskus ist. Auf einmal erscheint ihm ein helles Licht, er hört eine Stimme aus dem Himmel und es ist Jesus, der ihm in diesem Licht begegnet. Das heißt, Johannes drückt mit diesem Bild aus, Jesus ist der wahre Gott. Wir haben jetzt die letzten 20, 25 Minuten unterschiedliche Bilder über Jesus gesehen. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir gelernt haben. Wir haben erstens gesehen, Jesus ist der wahre Gott. Er ist heilig, er ist herrlich. Er ist der König, der herrscht über die ganze Welt und über jeden Menschen. Zweitens, wir haben gesehen, Jesus ist der Richter der Welt. Er wird eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Jeder Mensch muss sich vor ihm verantworten. Und drittens, Jesus ist der Priester im Himmel. Er dient Gott zum Segen für seine Gemeinde. Weißt du, die springende Frage, die dieser Text an uns stellt, ist: Was machst du damit? Wie reagierst du auf diesen Jesus? Das Gute ist, dass wir in diesem Text selber sehen, was eine angemessene Reaktion auf Jesus ist. Ich will schon mal den Anfang von Vers 17 lesen. Wie reagiert Johannes auf die Erscheinung von Jesus? Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Als Johannes Jesus gesehen hat, wurde er ohnmächtig. Die Kraft in seinen Beinen hat ihn verlassen. Er konnte nur noch auf den Boden fallen und er war wie tot. Und wisst ihr, die Bibel, die liefert uns einige solcher Berichte. Was passiert, wenn Menschen dem lebendigen Gott begegnen? Ohnmacht, sie fallen nieder, sie haben Todesangst. Sie können nicht anders, als anzubeten. Ich will dich nochmal fragen, wie reagierst du auf Jesus? Fällst du vor ihm nieder und betest ihn an? Oder willst du ihn weiter ignorieren und ohne ihn leben? Ich denke, die Frage, wie wir auf Jesus reagieren, hat ganz, ganz viel damit zu tun, was wir ein Bild von Jesus haben. Ja, nicht umsonst kriegen wir hier Jesus vor unserem inneren Auge, vor Augen gemalt. Ja, damit wir uns ihn richtig vorstellen. Und wisst ihr, es gibt in unserer Welt, in unserem Land, da wo jeder von uns unterwegs ist, ganz viele falsche Vorstellungen darüber, wer Jesus ist. Wie kann das aussehen? Ich will uns mal drei Beispiele für solche falschen Vorstellungen geben. Das erste, vielleicht hast du das schon mal gehört oder selber gedacht. Leute denken, Jesus würde uns als Menschen brauchen, damit es ihm gut geht. Ja, wenn er uns nicht hat, dann fehlt ihm etwas. Und deswegen bettelt er darum, dass wir an ihn glauben und dass wir in die Kirche gehen und dass wir irgendwie diese christliche Tradition bewahren, die in unserem Land herrscht. Leute denken, Jesus braucht uns. Aber das ist falsch. Wir haben im Text gesehen, Jesus ist Gott. Und per Definition braucht Gott niemanden. Er ist unabhängig. Er braucht dich nicht. In Apostelgeschichte 17 heißt es sinngemäß, er lässt sich nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde. Ich gebe uns noch ein zweites Beispiel dafür, wie wir uns Jesus falsch vorstellen können. Manche Menschen glauben, dass Jesus eigentlich egal ist, wie es uns Menschen geht und was so mit uns passiert. Ja, er schaut uns vielleicht zu, das mag sein, ja, aus seinem Himmel, wo alles schön ist, schaut er manchmal auf die Erde runter und ja, guckt mal, was wir Menschen so machen, aber eigentlich kümmert es ihn gar nicht. Und unser Leid, das wir persönlich haben oder auch das Leid in der Welt, das berührt ihn nicht, er bleibt passiv. Vielleicht hast du auch so ein Denken schon mal gehört. Aber wisst ihr, auch dieses Denken ist falsch. Wir haben doch in unserem Text gesehen, dass Jesus der Priester ist. Ein Priester, der sich um seine Menschen kümmert. Er ist bei seinen Gemeinden. Und so wird uns das in der Bibel ständig beschrieben. Er kümmert sich um uns. Er sorgt sich um uns. Er fühlt mit uns mit, wenn es uns schlecht geht. Er ist nicht einfach passiv und emotionslos. Er hat eine brennende Liebe für uns. Die Frage ist nur, ob wir uns als Menschen ihm auch unterordnen. Ja, es funktioniert nicht, dass wir einfach wollen, dass er sich um uns kümmert und wenn er das dann macht, können wir ihn wieder vergessen. Das funktioniert nicht. Wir müssen mit ihm leben. Wir müssen uns ihm unterordnen und dann ist er auch ein Gott, der sich um uns kümmert, wie ein Priester sich um Leuchter kümmert. Und ich will uns noch ein drittes Beispiel geben, wie falsches Denken über Jesus aussehen kann. Manche stellen sich Jesus so vor, dass er immer lieb ist. Und dass er unsere Fehler immer sofort vergibt. Und dass er das alles vielleicht gar nicht so schlimm findet. Jesus ist doch der liebe Gott. Er muss unsere Sünde doch vergeben, oder? Die eindeutige Antwort von unserem Text ist nein. Wir haben gesehen, Jesus ist der Richter der Welt. Er wird eines Tages für Gerechtigkeit sorgen und er wird alle Übeltäter bestrafen. Vielleicht bist du heute hier und denkst dir, in was für einer Runde bin ich hier gelandet? Was sagt der da vorne? Ein Richter, Gott als Richter der Welt? Das habt ihr euch doch ausgedacht. Abgesehen davon, dass es in der Bibel steht, das haben wir jetzt gesehen, bekennen Christen das seit langer Zeit zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis. Dort bekennen Christen über Jesus, er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten, er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen und er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das heißt, die Frage, die du beantworten musst, ist, bist du bereit dafür, dass Jesus wiederkommt und dass er Gericht spricht auch über dein Leben? Ich will dich nochmal fragen, wie stellst du dir Jesus vor? Wie reagierst du auf diesen Herrn? Willst du vor ihm niederfallen und ihn anbeten? Johannes macht uns vor, wie wir auf rechte Art und Weise auf Jesus reagieren sollen. Und wir wollen in den letzten paar Minuten nur noch ganz kurz anschauen, wie es weitergeht. Jesus belässt Johannes nämlich nicht in dieser Schockstarre. Er muss nicht für den Rest seines Lebens wie tot vor ihm liegen, sondern, lest mit mir weiter, ab Vers 17 oder in der Mitte von Vers 17, dort heißt es, dass Johannes schreibt: Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Seht ihr, diese gewaltige Hand von Jesus, die berührt Johannes jetzt, sanft und fürsorglich. Und Jesus sagt zu ihm: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht heißt hier mit Sicherheit nicht, dass die Reaktion von Johannes, dieses Niederfallen, irgendwie falsch war. Nein, es ist angebracht, voller Ehrfurcht vor Gott niederzufallen. Aber der Punkt ist der: Wer vor Jesus niederfällt, der muss nicht für immer tot vor ihm niederliegen, sondern er hat einen guten Herrn gefunden, dem er dienen darf. So hat das Johannes erlebt. Die rechte Hand richtet ihn auf und er darf jetzt auf die Stimme seines guten Herrn hören. Und Jesus bestätigt genau das. Er bestätigt, dass es gut ist, vor ihm niederzufallen, wenn er in Vers 17 sagt: Ich bin der Erste und der Letzte. Auch das ist wieder eine Beschreibung aus dem Alten Testament. Ich lese euch nur eine Stelle vor aus Jesaja 44, Vers 6. Dort heißt es über Gott: Ich bin der Erste und der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott. Und es ist interessant, in der Offenbarung, in Kapitel 1 und auch in Kapitel 22, ganz am Ende, kommt genau diese Formulierung vor. Jesus sagt über sich: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Das heißt, Jesus bestätigt mit seinen Worten das, was wir schon in diesen Bildern gesehen haben. Jesus ist Gott. Er war schon immer da und er wird auch immer da sein. Er ist der souveräne Herrscher des Universums und über alle Menschen und über die Geschichte. Jesus ist der Gott, der einen großen Plan für diese Welt hat. Er steht über der Zeit und alles läuft so, wie es seinem Willen entspricht. Wir werden gleich nach der Predigt das gemeinsam in einem Lied besingen. Krönt ihn, krönt unseren Herrn, heißt dieses Lied. Und dort singen wir, was diese Realität für uns bedeutet. Krönt ihn, krönt unseren Herrn, das Lamm auf Gottes Thron. Gebt euer ganzes Leben hin dem Gottes Sohn. Und wir haben noch einen letzten Vers, über den wir noch kurz nachdenken wollen. In Vers 18 spricht Jesus weiter: Ich bin der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das war der Vers, der hauptsächlich der Grund dafür war, dass ich diesen Bibeltext auch für heute, für Ostersonntag, ausgesucht habe. Jesus sagt, er war schon mal tot. Das hatten wir in diesem Gottesdienst schon erwähnt. Daran haben wir an Karfreitag gedacht. Wenn wir auf Jesus vertrauen, dann ist Jesus für unsere Sünde gestorben. Er ist den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient gehabt hätten. Und so hat er am Kreuz den Tod besiegt. Und er sagt selber, er war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der lebendige Gott. Er wird nicht nochmal sterben, sondern er wird für alle Zeit leben. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir haben ganz am Anfang der Predigt darüber nachgedacht, dass der Tod in dieser Welt herrscht. Ich habe gesagt, der Tod ist wie so ein Endgegner für jeden Menschen. Wir alle müssen mal sterben. Wir werden begraben und dann sind wir weg. Aber seht ihr, Jesus ist ganz anders. Für Jesus ist der Tod nicht der Endgegner. Er ist so perfekt, er ist so heilig, er ist so gerecht und gut, dass der Tod ihn nicht halten konnte, sondern er ist auferstanden von den Toten. Halleluja. Amen. Ich will dich fragen, heute an Ostersonntag, glaubst du das? Wenn du das glaubst, dann will ich dir zusprechen, du bist Kind Gottes. Dieses Auferstehungsleben von Jesus, das gehört dir, wenn du ihm vertraust. Und das bedeutet, du hast jetzt schon neues Leben und du wirst für alle Ewigkeit leben. Und weil Jesus auferstanden ist, kann er ewiges Leben schenken. Und weil Jesus auferstanden ist, hat er Macht über den Tod. Das ist das allerletzte, was ich euch aus diesem Text sagen will. Er sagt am Ende von Vers 16, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das heißt, Jesus hat die Autorität über Tod und Leben. Er sagt selbst, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Gott entscheidet, wann jeder einzelne von uns stirbt und begraben wird. Ist das nicht krass? Ihr Lieben, das ist am Ende dieses Textes eine klare Warnung an uns. Jesus ist der auferstandene König. Er ist der auferstandene Richter. Und jeder, der sich in seinen Weg stellt, der muss eines Tages sterben. Wenn du das noch nicht verstehst oder wenn du das noch nicht glaubst, dann laden wir dich als Gemeinde herzlich ein. Denk tiefer darüber nach. Lauf nach dem Gottesdienst nicht sofort weg. Sprich doch mit jemandem von uns, der dich vielleicht hierher eingeladen hat, den du schon kennst. Und dann sprech darüber, wie man das macht, wie man nicht im Weg von Jesus steht, sondern wie man an ihn glauben kann, als seinem Herrn, als seinem Retter, als seinem König. Amen. Wollen wir doch gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dich in diesem Text so klar vorstellst. Wir danken dir für die ganzen Bilder. Wir danken dir für deine Worte, die du selbst sagst. Und wir wollen dir die Ehre geben dafür, dass du der Gott bist, der König, der über diese Welt herrscht, der Einzige, der das Sagen hat. Wir preisen dich dafür, dass du der Priester bist, der sich um seine Gemeinden kümmert. Danke für deine Fürsorge. Danke, dass du uns auch jetzt gerade mit deiner Gegenwart beschenkst. Danke, dass du weißt, was wir brauchen und dass du dich um uns kümmerst. Und wir preisen dich auch dafür, dass du der Richter bist. Du wirst eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Und ich will beten für mich und ich will beten für jeden hier im Raum, dass wir das begreifen, dass wir das glauben und dass wir vor dir niederfallen und dich anbeten. Wir beten in Jesu Namen. Amen.